Hallo und willkommen zur Folge 36 von Leitmotiv. Ich bin heute, ich glaube, das erste Mal zur Aufzeichnung in einem Hotel. Es fühlt sich so ein bisschen spannend an. Im Hintergrund hört ihr vielleicht so eine Art Fahrstuhlmusik. Das ist ein Straßenmusiker, der uns jetzt ein bisschen begleiten wird. Und ich bin hier heute bei und mit Christiane Link. Hallo Christiane.
Hallo, ich freue mich sehr.
Ja, das hat ganz unverhofft schnell geklappt, weil Christiane, du bist eigentlich gar nicht in Berlin, sondern in London. Und ich habe dir, ich glaube, vor 3 Tagen geschrieben, genau, ob du nicht Gästin sein willst, falls du mal in Berlin bist. Du meintest, du seist eigentlich gerade da. So sind es die Zufälle manchmal. Du bist, Christiane, ich versuche es erstmal ganz kurz zusammenzufassen, Journalistin und Unternehmerin. Das wäre so, glaube ich, die kürzeste Zusammenfassung.
Ja.
In London. Ich versuche es noch ein bisschen weiter zu fassen, damit man dich ein bisschen einordnen kann. Du lebst in London, schreibst für viele deutschsprachige Magazine, ne? Publizist auf Deutsch. Genau.
Deutsch,
ja. Aber auch für BBC habe ich gelesen.
Ja, ich habe für die BBC gearbeitet. Das war der Grund, warum ich nach London gegangen bin vor 12 Jahren. Ich habe ein Angebot bekommen, für die BBC zu arbeiten. Erst BBC World Service Radio, also das internationale Radioprogramm der BBC. Und dann habe ich später für die Wirtschaftsredaktion der BBC gearbeitet. Und eigentlich war nie mein Plan, nach Großbritannien zu gehen. Aber eigentlich ist die BBC schuld. Ich war nie Fan des Landes oder, also ganz oft gehen ja Deutsche nach Großbritannien, weil sie schon immer nach England oder nach London gehen wollten. Also es war bei mir anders. Ich war eigentlich eher überrascht und habe dann, bin da eigentlich zum Bewerbungsgespräch hin und habe gedacht, ich gehe da jetzt einfach mal hin zum Bewerbungsgespräch, weil dann kann ich irgendwann mal sagen, ich war mal bei der BBC zum Bewerbungsgespräch. Ich habe niemals gedacht, dass sie mir ernsthaft einen Job anbieten werden. Und als ich dann das Jobangebot bekam, habe ich gedacht, okay, so ein Angebot bekommt man nur einmal im Leben als Journalistin, vor allen Dingen als jemand, die Englisch nicht als Muttersprache hat und auch nicht wahnsinnig gut in Englisch in der Schule war. Ich war okay, aber nicht gut. Und im Gegenteil, meine Englischlehrerin hat zu mir gesagt, ich würde die Sprache nie lernen, worüber ich heute natürlich total lachen kann. Für die BBC hat es dann aber doch gereicht. Hab dann wirklich eine sehr spontane Entscheidung getroffen, rein aus dem Bauchgefühl heraus, und habe gesagt, ja, das ist so eine Chance, das ist einfach eine Chance, die muss man nutzen im Leben, und ich gehe nach 6 Monaten wieder zurück nach Deutschland. Das war mein Plan.
Das hat nicht geklappt, ja?
Nein, ich habe dann relativ schnell auch wiederum entschieden. Ich fand es so toll in London und habe mich so wohl gefühlt dort, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist so ein bisschen, das soll vielleicht so sein, und ich fühle mich wohl. Ich hatte sofort das Gefühl, meine Lebensqualität hat sich verbessert. Und habe gedacht, warum soll ich denn das jetzt wieder aufgeben?
Kannst du beschreiben, warum sich deine Lebensqualität verbessert hat?
Ja, also man muss dazu sagen, eben, das war vor 12 Jahren. Vor 12 Jahren ist man in Deutschland vielleicht auch noch ein bisschen anders mit behinderten Menschen umgegangen als heute. Man muss vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, ich bin Rollstuhlfahrerin, und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt für dpa gearbeitet und hatte natürlich auch in Deutschland ein gutes Leben. Ich habe die Karriere gemacht, die ich immer machen wollte. Ich wollte mein ganzes Leben lang Journalistin werden, aber mich haben bestimmte Sachen schon sehr gestört in Deutschland. Das war zum einen die mangelnde Barrierefreiheit, und die mich auch während meines Alltags als Journalistin, die ständig auf Termin war, also ich war auch keine dpa-Redakteurin, die immer am Schreibtisch saß, sondern habe sehr viele Termine eigentlich ja fast weltweit wahrgenommen. Und es hat mich gestört in Deutschland, dass ich quasi meinen ganzen Tag um die mangelnde Barrierefreiheit des Landes planen musste, immer mit dem im Hinterkopf, dass sich Deutschland eigentlich Barrierefreiheit leisten kann. Und das Zweite, was mich gestört hat, war teilweise ja eine Diskriminierung, die ich erlebt habe, teilweise bewusst von Menschen, teilweise unbewusst. Und es war in London eigentlich fast weg. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich bin zum ersten Mal in die BBC-Kantine gekommen und da saßen, ich habe sofort gesehen, da saßen 4 oder 5 andere sichtbar behinderte Menschen. Und das habe ich noch nie erlebt in irgendeinem deutschen Medienhaus. Ich war immer die Einzige. Ich war auf 1000 Pressekonferenzen oder Hunderten, keine Ahnung, in meinem Leben bis dahin. Und ich war immer die einzig sichtbare behinderte Journalistin. Bis auf 1 oder 2 Ausnahmen irgendwo im Ausland. Und bei der BBC war das plötzlich völlig normal. Da gab es behinderte Kollegen in den Redaktionen. Es gab andere Mitglieder von Minderheiten sozusagen, die journalistisch tätig waren. Und es spielte plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Und ich musste auch, also ein Hauptproblem, was ich hatte, um es mal wirklich was Praktisches zu sagen, aber was wirklich einen im Alltag sehr einschränkt ist, dadurch, dass es in Deutschland einen Mangel an barrierefreien Toiletten gibt, musste ich meinen ganzen Tag darum planen, wo ich das nächste Mal zur Toilette gehen kann. Und das war in London komplett weg. Also Großbritannien hat eine relativ strikte Gesetzgebung, was Barrierefreiheit angeht. Das heißt, es gibt diesen Mangel an barrierefreien Toiletten nicht. Das heißt, ich musste plötzlich nicht mehr planen, wie viele Stunden ich schaffe, nicht zur Toilette zu gehen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Hirnkapazität sozusagen das einem jeden Tag wegnimmt, um diese Planungen zu machen und dann auch noch einen relativ sowieso schon stressigen Alltag als Journalistin zu führen. Und deswegen sage ich, meine Lebensqualität in London hat sich de facto sofort verbessert.
Wie ist das denn? Wir sind jetzt gerade hier in Berlin. Du bist ja jetzt hier zu Besuch. Mhm. Und du kommst eigentlich aus Mainz, du hast in Hamburg Politikwissenschaft studiert, du arbeitest in London, jetzt bist du in Berlin. Wie fühlst du dich denn hier? Fühlst du dich denn hier auch zu Hause oder ist das schon für dich eher so eine, ich fahre mal nach Berlin und das ist alles schon ein bisschen fremd?
Ja, total. Also das wird doch zunehmend so, je länger ich weg bin, also was wahrscheinlich auch normal ist. Ich fühle mich zu Hause so, was so Sachen angeht. Also zum Beispiel, ich war am Samstag mit einem Freund essen und dann hat er mich vorher halt gefragt, wo möchtest du denn hingehen? Wollen wir zum Italiener gehen? Und dann habe ich gesagt, ehrlich gesagt, italienisch essen kann ich auch in London. Können wir in ein deutsches Restaurant gehen? Also so ein bisschen so total touristisch eigentlich, aber ein gutes deutsches Essen kriegt man in London nicht so einfach. Und ich esse halt zum Beispiel gern Schnitzel. Und und dann gehe ich halt wirklich, wenn ich in Deutschland bin, so total touristenmäßig deutsch essen. Aber das ist halt, also das mag ich halt. Und das ist schon ein Stück Heimat für mich. Und ich liebe die deutsche Sprache. Also ich arbeite ja auch in Deutsch. Und Deutsch ist sehr wichtig für mich. Und ich genieße es schon, Deutsch zu sprechen, wenn ich dann in Deutschland bin. Wir reden zwar Deutsch zu Hause, aber es ist dann halt nochmal was anderes, irgendwie außer mit meinem Freund Deutsch zu reden, auch nochmal mit anderen Menschen Deutsch zu reden und über andere Themen oder über Politik in Deutsch zu sprechen und so. Also sowas genieße ich schon, aber Deutschland wird mir immer fremder. Ich glaube, ich habe auch so langsam so ein bisschen so ein Idealbild von Deutschland, was es gar nicht mehr so gibt. Also ich denke, manchmal denke ich, wenn irgendwelche chaotischen Sachen in Großbritannien passieren oder irgendjemand halt super ineffizient arbeitet oder halt ich irgendwie auf irgendwas ewig warten muss, denke ich immer, das wäre in Deutschland, könnten die alles viel besser organisieren. Und dann komme ich immer nach Berlin und denke, Gott, wo ist die deutsche Effizienz geblieben?
Na gut, Berlin ist wahrscheinlich da auch das schlechteste Beispiel.
Ja, aber ich bin mir nicht so sicher, ob es im Rest des Landes wirklich alles so viel besser ist. Aber so, ich habe manchmal so Idealvorstellungen von Deutschland, von denen ich langsam glaube, dass die gibt es gar nicht mehr so richtig oder das entspricht nicht mehr so der Realität. Aber ich komme gern nach Deutschland, das ist, so ist es nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich fahre nach Hause. Oder wenn mich Freunde oder Bekannte fragen, an Weihnachten fliegst du nach Hause, denke ich immer, was reden die? Ich bin in London zu Hause. Und ich sage, nee, ich bleibe in London. Und ich sag dann auch, mein Zuhause ist hier. Also mein Zuhause ist nicht mehr in Deutschland.
Für mich ist es immer spannend, das nachzufragen, weil ich habe Berlin halt eigentlich nie verlassen. Also ich bin halt wirklich hier geboren und bin hier zu Hause. Und deswegen höre ich mir gerne so Geschichten von Menschen an, die sich so bewegt haben, weil das für mich irgendwie unvorstellbar ist, das irgendwie aufzugeben, weil ich das halt nie geschafft habe. Ja, ich hatte auch so Möglichkeiten, aber ich bin immer hier geblieben. Wobei ich natürlich auch merke, dass sich's verändert. Und manchmal denke ich auch drüber nach, ist das, was ich mit meinem Zuhausegefühl Berlin verbinde, gibt es das eigentlich noch? Ja, weil sich das ja auch hier, also die Stadt sieht ja nicht mehr aus wie vor 20 Jahren oder so. Du hast eben schon das Thema Toiletten angesprochen. Da wollte ich nämlich noch was nachfragen. Ich habe so auf deinen unglaublich vielen Webseiten so rumgeklickt. Also du schreibst ja viele Blogs und machst Podcasts, können nachher auch nochmal den einen oder anderen nennen. Und auf einer deiner Seite war verlinkt ein Schlüssel, den man kaufen kann. Ja. Genau. Und ich finde ja immer so Alltagsgegenstände spannend, die vielleicht für manche Menschen alltäglich sind und für andere Menschen nicht. Und zwar geht es um den Radar, glaube ich.
Genau.
Oder Radar dann wahrscheinlich.
Der heißt es gibt in Deutschland auch so einen Schlüssel, der heißt Euro in Deutschland.
Ja, genau. Also ich habe gelesen, es gibt einen Schlüssel, der wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe, öffentliche Toiletten kostenlos öffnet für behinderte Menschen.
Genau.
Kannst du das nochmal erklären, dieses System und warum man den einfach bestellen kann? Das war für mich so.
Okay.
Ja.
Also es gibt eben zwei verschiedene Schlüsselsysteme. Einen für den für den mitteleuropäischen Kontinent ist der Euro-Schlüssel. Das System ist aber identisch, nur der Schlüssel sieht anders aus. Und in Großbritannien gibt es das ältere Modell, das gibt es einfach schon länger, heißt Radar. Schlüssel und die Systeme sind halt nicht kompatibel. Das System dahinter ist aber beides Mal ist das gleiche. Es soll quasi verhindern, dass nicht behinderte Menschen die barrierefreien Toiletten benutzen und sie vor allem verunreinigen. Also es geht nicht wahnsinnig darum, dass sie die Zeit wegnehmen, sondern das Problem ist halt, eine verunreinigte, barrierefreie Toilette ist für mich unbenutzbar. Ich kann nicht stehen, ich muss eine saubere Toilette vorfinden, ich muss sicher sein, dass ich mich da drauf setzen kann. Und daher kommt eigentlich das System oder deswegen gibt es diese Systeme. Und ich habe eine Webseite, die heißt lonnebarrierefrei.com, weil mich immer ganz, ganz viele Menschen gefragt haben, wo gibt's barrierefreie Hotels in London, was ist mit dem öffentlichen Nahverkehr und so. Also ich bin überrannt worden mit Anfragen und E-Mails und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich mache jetzt mal eine Webseite dazu, die alle Fragen beantwortet auf Deutsch. Die Informationen gibt es auf Englisch natürlich, aber ich kann verstehen, dass Menschen nicht so gerne lange und dann auch noch so Spezialthemen Texte auf Englisch lesen. Und es gibt in der Tat wirklich kaum barrierefreie Informationen auf Deutsch zu London. Und habe dann einfach diese Webseite gemacht und habe dann eine der weiteren Anfragen war, wie kann ich den Radarschlüssel bestellen? Und dann habe ich gedacht, okay, dann biete ich ihn jetzt halt selber an. Also es gibt einen Großhändler, wo man den einkaufen kann. Und im Gegensatz zum Euroschlüssel muss man für den Radarschlüssel nicht nachweisen, dass man behindert ist. Es kann ihn in der Tat wirklich jeder bestellen. Aber ehrlich gesagt, die Vorteile, die man damit hat, sind nicht so groß, als dass man also jemand, der nicht auf eine barrierefreie Toilette angewiesen ist, wird kein Geld für so einen Schlüssel ausgeben.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wenn ich das in Deutschland, den Euroschlüssel bestelle, muss ich das irgendwie nachweisen?
Ja, total bürokratisch. Muss man nachweisen mit Behindertenausweis. Und es ist auch gar nicht so einfach, wenn man als Tourist nach Deutschland kommt oder nach Österreich, die haben den gleichen Schlüssel, dann ohne deutschen Behindertenausweis zu sagen, nachzuweisen, also Behindertenausweis ist auch was sehr Deutsches, das gibt's in den Mehrheit anderen Länder gar nicht, dann irgendwie nachzuweisen, dass man eine Behinderung hat. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute da einen riesigen Missbrauch mit betreiben. Zumal der Euroschlüssel sogar also je nachdem, wo man ihn bestellt, sogar noch viel, viel teurer ist als der Radarschlüssel.
Diese Themen, über die wir gerade reden, sind auch wieder Themen, die dich beruflich beschäftigen, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest so abstrakt, weil du machst auch Unternehmensberatung.
Genau.
Ja, also du berätst Unternehmen, vor allen Dingen Mobilitätsunternehmen.
Ja.
Ja, also Fluggesellschaften.
Genau.
Gibt es noch andere?
Fluggesellschaften, Flughäfen, Transportunternehmen, also öffentlichen Nahverkehr.
Wie berätst du im Hinblick auf Barrierefreiheit?
Genau.
Ich habe eine ungefähre Vorstellung, was da so bei rauskommt. Aber sagen wir, ich bin jetzt eine Fluggesellschaft und du kannst mir sozusagen schon mal so sagen, was vielleicht sind von deinen letzten Flügen oder so, auch Dinge, wo du sagst, pass mal auf, wir müssen reden.
Mhm. Oh ja, ich habe, sehr lustig, dass du das fragst. Ich habe auf dem Flug von London nach Berlin eine Beschwerde an British Airways geschrieben. Der Flug nach Berlin war nicht so super und es hatte ganz stark was damit zu tun, wie die Crew geschult war. Und also ich habe angefangen in dem ganzen Luftfahrtbereich dadurch, dass ich als Journalistin, was überhaupt nichts mit Behinderungen, Barrierefreiheit oder irgendwas zu tun hatte, wirklich sehr viel geflogen bin, also für DPA-Termine wahrgenommen habe und sehr, sehr viel gereist bin. Und ein Kollege von mir, der neben mir am Schreibtisch saß damals, hat für DPA Luftfahrtberichterstattung gemacht. Und kam eines Tages mit einer internen Trainingsbroschüre der Lufthansa an, aus der man sehr gut sehen konnte, wie die ihre Mitarbeiter schulen. Und es war wirklich sehr beeindruckend. Also da ging es um kulturelle Hintergründe zu Korea, Japan. Also alles, was man sich so vorstellen kann, wer eben mit Lufthansa fliegt und was es da so für kulturelle Informationen gibt, die für Flugbegleiter wichtig sein könnten, aber auch andere Sachen wie Weinberatung, also wie berate ich jemanden, einen Wein auszusuchen, also eine riesige Palette an Kundenservice. Und ich war Vielfliegerin bei Lufthansa und hatte immer das Gefühl, das ist ein super Produkt und sie sind nicht mehr mein Kunde, also ich muss das nicht mehr sagen. Ich war glückliche Vielfliegerin bei Lufthansa damals. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Crew an Bord extrem unsicher ist, wenn sie merken, sie haben mich an Bord. Also da ist viel quasi das Service-Level in dem Moment, wo ich die Schwelle des Flugzeugs betrat, meines Erachtens aus Unsicherheit. Und ich habe eine etwas forsche E-Mail, es war auch eine Beschwerde-E-Mail, also es war ein Feedback, würde ich sagen, würde ich heute es nennen, an Lufthansa geschrieben und habe geschrieben, an diese Trainings E-Mail-Adresse, die in diesem Heft war, das ich zufällig gesehen habe, und habe geschrieben, ich wollte Ihnen mal Feedback geben. Sie schulen in so vielen tollen Sachen, sehr beeindruckend, aber haben Sie sich mal überlegt, dass Ihre Flugbegleiter dringend Schulungen bräuchten, wie Sie den Service für behinderte Fluggäste verbessern könnten? So konstruktives Feedback, herzliche Grüße, Christiane Link. Nicht von meiner DPA-Adresse, also die konnten auch nicht wissen, dass ich bei DPA arbeite eigentlich. Und ich bekam 4 Wochen später einen Anruf bei DPA von Lufthansa. Die hat mich gegoogelt und habe mit der Frau gesprochen. Das war damals die Trainingsleiterin. Und sie hat gesagt, sie hätte meine E-Mail so toll gefunden. Sie suchen seit Jahren eine Trainerin in dem Bereich, ob ich mir vorstellen könnte, das Personal zu schulen. So bin ich in diesem ganzen Bereich, ich berate und schule Mitarbeiter von Unternehmen. Mein erster Kunde war in der Tat Lufthansa. Und ich habe viele Flugbegleiter seitdem geschult, fast 10 Jahre lang. Und bin dann immer mehr auch in den Bereich gekommen zu beraten. Also nicht nur das Personal zu schulen, sondern eben auch zu beraten, wie organisiere ich einen Flughafen besser? Was kann da gemacht werden? Ich sitze jetzt in einem Beratungsgremium für die britische Luftfahrtbehörde. Also dieses ganze Thema barrierefreie Luftfahrt ist auch nochmal extrem gepusht worden, als dann vor über 10 Jahren ein Gesetz erlassen wurde von der EU, das behinderten Fluggästen Rechte eingeräumt hat. Das hört sich jetzt so banal an. Vorher konnte jede Fluggesellschaft sagen, Behinderte wollen wir nicht. Und das kam auch vor. Also ich war absolute, wie soll ich das sagen? Es war sehr ungewöhnlich als Frau, die komplett nicht laufen kann, was schon eine sehr kleine Gruppe innerhalb der Passagiere damals war, und allein fliegt, ohne Begleitung zu fliegen. Und so ist das de facto entstanden. Und ich war dann später in einem Vorstand auch von einer Organisation, die in London sich dafür einsetzt, den öffentlichen Nahverkehr barrierefreier zu machen. Und so bin ich in diesen ganzen Nahverkehrbereich auch reingekommen. Und aber im Moment ist es so, dass, also ich berate 2 Londoner Flughäfen. Ich bin die stellvertretende Vorsitzende von einer Beratergruppe für Heathrow. und sitze in einer anderen Beratergruppe für einen anderen Flughafen, also London City Airport, kann ich sagen, ist kein Geheimnis. Ja, berate eben diese Fluggesellschaften, berate die Luftfahrtbehörde in Großbritannien und mache sehr viel in dem Bereich.
Wie sind denn so eine Schulung? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so, dass du vorne an der Tafel was erzählst oder macht ihr wirklich praktische Übungen?
Also es ist schon sehr interaktiv. Also nee, es ist, ich meine, bei Flugbegleitern ist es wirklich so, dass das ist ein sehr lebhaftes Volk, würde ich mal sagen. Also im positiven, wirklich positiven Sinne. Es sind ganz, ganz tolle Menschen. Da versuche ich so interaktiv wie möglich zu sein. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass es darum geht, im Rollstuhl durch den Flughafen zu fahren, darum geht es nicht. Also ich halte nicht wahnsinnig sehr viel davon, Behinderungen zu faken, um dann irgendwie zu glauben, man wisse jetzt, was es bedeutet, behindert zu sein, sondern es geht vielmehr darum, den Menschen eine andere Sichtweise zu vermitteln. Also ich versuche sehr stark zu sagen, es geht um Service, das sind Kunden, das sind keine Wheelchairs, wie man so in der Luftfahrtsprache sagt. Das sind keine Wheelchairs, sondern das sind Kunden einer Airline, die haben ein Ticket bezahlt und die erwarten mindestens das gleiche Service-Level wie alle anderen Passagiere auch und sie sollten es auch bekommen. Und es gibt einen ganz starken, ehrlich gesagt, es gibt einen sehr starken wirtschaftlichen Aspekt dahinter auch für die Fluggesellschaft, weil die Anzahl der behinderten Passagiere steigt exorbitant jedes Jahr. Im zweistelligen Bereich. Also können andere Branchen nur von träumen. Das ist zudem eine teilweise sehr treue Kundengruppe. Also wer gute Erfahrungen mit Firma X gemacht hat oder mit Flughafen Y, der wird sich bemühen, das gleiche Szenario immer wieder zu machen, weil wenn es einmal funktioniert, kann man sich drauf verlassen. Weil eben die Erfahrung zeigt, dass viele Unternehmen sehr unzuverlässig sind, was eben einfach bestimmte Service-Dinge angeht, sobald man behindert ist. Aber es halt dann umso wichtiger ist, dass man sich auf das Unternehmen verlassen kann. Und solche Dinge erzähle ich ihnen dann. Und ich erzähle ihnen sehr viel natürlich von meinen Erfahrungen als Vielfliegerin und was für mich wichtig ist und was auch was meine Erwartung ist. Und versuche vor allen Dingen, diese Beklemmung oder diese Unsicherheit beim Personal abzubauen. Also ich möchte, dass sie selbstbewusst, nicht von oben herab, aber selbstbewusst und mit eine Sicherheit ausstrahlen, auch für den Passagier. Weil eigentlich haben Flugbegleiter ja auch eine Sicherheitsaufgabe. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich komme in ein Flugzeug und alle sind total unsicher, weil ich da bin, kann man kaum glauben, dass die für meine Sicherheit zuständig sind, wenn sie selber so einen unsicheren Eindruck machen. Also sowas versuche ich dann zu vermitteln und dann geht es sehr stark darum, was so praktische, also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auch extrem viele Fragen. Die kommen teilweise mit Fällen, die sie selber erlebt haben, mit Erfahrungen, die sie mit Passagieren gemacht haben und sich immer gefragt haben, habe ich richtig reagiert? Oder ja, und frage mich dann nach meiner Meinung. Ich kann ihnen dann auch nur meine Meinung anbieten. Also ich sage auch nicht, dass ich für alle und jeden sprechen kann, um Gottes Willen. Aber was ich sehr stark versuche, egal ob das jetzt Flugbegleiterinnen sind oder ob das Personal von Verkehrsunternehmen sind oder Entscheider an Flughäfen, ich versuche den Menschen sehr stark das sogenannte soziale Modell von Behinderung zu vermitteln, was halt in Deutschland so gut wie unbekannt ist, aber was wichtig wäre zu etablieren, also ein neuer Denkansatz de facto über Behinderung und über behinderte Menschen. Also in Deutschland ist sehr stark das medizinische Modell von Behinderung verbreitet, das davon ausgeht, wenn ich nicht in ein Gebäude komme, komme ich nicht in ein Gebäude, weil ich nicht gehen kann, nicht weil da Stufen sind. Und das soziale Modell von Behinderung geht da von einer ganz anderen Sichtweise aus und sagt, wenn ich nicht in ein Gebäude komme, komme ich da nicht rein, weil da Stufen sind, nicht weil ich nicht gehen kann. Also, und dann gibt es Lösungsansätze, nämlich an der Tatsache, dass ich nicht gehen kann, wird sich nie was ändern. Aber eine Treppe kann man entweder wegnehmen, einen Fahrstuhl hinsetzen oder eine Rampe. Also es gibt plötzlich konstruktive Lösungen. Aber es ist sehr, sehr verbreitet, behinderten Menschen die Schuld zu geben, dass sie nicht voll an der Gesellschaft teilhaben können. Und diese Sichtweise muss halt weg. Und sie löst halt teilweise auch Mitleid aus. Und Mitleid ist nie ein guter Berater in einer Service-Situation, sag ich mal. Und ich versuche auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu vermitteln, warum Mitleid nicht hilfreich ist in so einer Situation, sondern dass man Kunden, und darum geht's in dem Fall, wir sind nicht in einem Krankenhaus, sondern es geht um eine Service-Situation, man muss Kunden auf Augenhöhe begegnen und das funktioniert ganz schwer mit Mitleid, das ist fast unmöglich. Empathie ist was anderes, ich kann mich fragen, was benötigt der Kunde aufgrund seiner Situation? Das ist empathisch, das ist aber auf Augenhöhe, aber Mitleid, oh, die tut mir so leid, ist nicht sehr konstruktiv.
Mir hat sehr geholfen eine Webseite, leitmedien.de. Die haben mich nämlich irgendwann mal angeschrieben. Das war so der Erstkontakt, ob es für mich okay ist, wenn sie sich Leitmedien nennen, weil ich ja Leitmedium bin. Aber das war sehr witzig. Dadurch bin ich dann schon sehr früh auf die aufmerksam geworden. Und da sind eben Texte, die sich auch zum Beispiel mit diesem Mitleidsthema beschäftigen und auch nochmal sagen, nein, Menschen sind nicht an den Rollstuhl gefesselt. Das ist ja so eine ganz klassische deutsche Redewendung, sagt, oh ja, ja, die Christiane, die ist an den Rollstuhl gefesselt, sondern im Gegenteil, das sagt, nee, das ist Empowerment, der Rollstuhl, genau. Hey, krasse Scheiße, ja, das Ding kann fahren. Und dass man da eben ganz anders drum denken kann und was du eben über die Treppe gesagt hast, klingt für mich auch sehr überzeugend, weil eine Treppe ist ja ein soziales Konstrukt, also es ist eine kulturelle Erschaffung.
Genau, und, die muss da aber nicht unbedingt
sein. Genau, die kann auch anders sein. Das ist nicht naturgewachsen, dass die da einfach so ist, sondern die ist ja schon was Gemachtes.
Genau.
Jedenfalls, um nochmal zurück zu mir, hat das sehr geholfen, dieses Nein, Menschen sind nicht an den Rollstuhl gefesselt, sondern der hilft ihnen. Und sowas, na, für mich kam so rum, als jemand, der eben nicht behindert ist, dann muss man ja erstmal eben Empathie entwickeln und versuchen, sich darauf einzustellen, mit dem Thema befassen. Deswegen, ich geh einfach mal locker um mit dem Thema und stell auch einfach mal Fragen, wenn du was wissen willst, im Sinne von nicht so ganz vorsichtig, ich wollte mal, ja.
Kommt drauf an. Also das ist halt der Unterschied, ob man in einer professionellen Situation ist oder ob man mit jemandem zufällig am gleichen Tisch bei Starbucks ist und dann irgendwie ins Gespräch kommt. Also ich finde, das kommt sehr auf die Situation an. Also ich finde, behinderte Menschen haben auch nicht automatisch eine Auskunftspflicht. Ich habe kein Problem damit, Menschen zu erzählen, warum ich querschnittgelähmt bin. Aber ich finde sehr merkwürdig, und das gibt es in Deutschland halt wirklich noch, das gibt es in Großbritannien überhaupt nicht, dass man im Bus oder auf der Straße immer noch manchmal Gott, was denn mit Ihnen passiert? Oder
sowas meinte ich auch nicht.
Oder also dass die Leute völlig unvermittelt fragen nach dem Grund der Behinderung. Und ich finde, im professionellen Bereich geht das gar nicht. Also sobald man in einer Service-Situation ist, wenn ich Angestellter von einem Hotel bin oder Flugbegleiterin oder und mit dem Kunden zu tun habe, frage ich den nicht, warum er im Rollstuhl sitzt. Das ist so, das empfinde ich als Grenzüberschreitung. Also es gibt Ausnahmen, also wenn ich auf einem 12-Stunden-Flug bin und irgendwie schon 50 Sätze mit einer Flugbegleiterin gewechselt habe und wir uns gut verstehen und da irgendwie so eine Beziehung aufgebaut haben, okay. Aber tendenziell würde ich sagen, geht es nicht. Also ich finde das manchmal sehr, das ist übrigens ein riesiger Unterschied auch zwischen Briten und Deutschen. Also die Deutschen finden immer total okay, erstmal alles zu fragen. Und da merke ich eben auch, ich werde langsam wirklich anders sozialisiert. Und mir geht diese Fragerei manchmal ein bisschen auf die Nerven. Und und nicht, weil ich darüber nicht reden will oder weil das irgendwie, keine Ahnung, schwierig für mich wäre, gar nicht. Aber ich finde, es ist so eine Distanzlosigkeit. Und man muss sich nicht immer Distanzlosigkeit gefallen lassen. Aber wenn wir jetzt so zusammensitzen und du mich das fragst, dann wäre das überhaupt kein Problem. Aber es kommt halt wirklich, also das als erste Frage auf einer Party oder als erste Frage überhaupt in einem Kontakt mit einem behinderten Menschen, finde ich never. Das geht nicht. Man fragt mal erstmal nach dem Namen, dann macht man mal 5 Minuten Smalltalk und wenn man dann irgendwie eine Ebene miteinander hat, kann man das vielleicht fragen. Aber was auch sehr interessant ist, wenn die Leute das dann fragen und man sagt es ihnen und dann ist das oft so, dann ertragen sie aber die Geschichte nicht. Weil sie dann ganz oft realisieren, dass ihnen das auch passieren könnte oder ihren Kindern oder irgendwas. Und dann wollen sie dann doch lieber nichts davon hören. Das ist ganz merkwürdig. Es ist so eine Neugierde, aber dann auch bitte nicht so, nicht zu viel.
Ja, also ich meinte mit dem Fragen auch, also eher so, wenn man mit Menschen mehr zu tun hat, also persönlich die
kennt. Ja, genau.
Und auch gar nicht so sehr fragt, warum, sondern manchmal stellen sich ja so Alltagsfragen, die dann sich aber auch positiv wieder auswirken können im alltäglichen Umgang. Also manchmal auch einfach fragen, du, hilft dir das, wenn ich dich hier hochschiebe oder nicht? Mhm. Also ja, das sind manchmal so Sachen, manchmal, ne, also früher wäre ich da so, ah nee, lieber nicht und ich weiß nicht oder so. Und dann denke ich mir, jetzt die Frage kann man auch einfach einmal stellen.
Genau.
Dann sagt er entweder, nee, danke, ist gut, genau. Und dann ist es auch okay. Ja. Oder er sagt, oh ja, das wäre super irgendwie oder so. Ne? Also dass man so eine Alltagsfrage stellt, die ich auch anderen Menschen stelle, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, vielleicht kann ich helfen oder auch nicht oder irgendwie sowas.
Ja. Also das ist auch so ein bisschen was ich dem Personal, also Flughafen, Airlines, was auch immer, Transportunternehmen immer sage, fragen Sie die Leute oder die Menschen, wie sie ihnen helfen können. Nicht einfach annehmen oder ganz schlimm einen von hinten einfach irgendwo hinschieben oder eine Rampe, wenn jemand irgendwie, ja, Menschen glauben, sie haben, ich bin zu langsam, die Rampe hochzufahren. Dann schieben sie einfach. Das ist irgendwie wie jemand, der einem von hinten in die Seitenkraft einen hochhebt und dann die Rampe hochträgt, nur weil man zu langsam gelaufen ist. Das würde man ja auch nicht machen. Aber, ja, wie soll ich sagen, also Fragen zu stellen, finde ich, wie man helfen kann und ob man helfen kann. Ich habe noch nie negativ empfunden, wenn mich das jemand gefragt hat. Selbst wenn ich in irgendeinem Kaufhaus bin und die 20. Verkäuferin mich fragt, ob ich klarkomme und ob sie mir helfen kann. Ich bin noch zur 20. Verkäuferin oder so noch freundlich und sage irgendwie, nee, danke, ist in Ordnung, ich komme klar und so. Weil ich das einfach, ich finde auch wichtig, dass Hilfe angeboten wird, weil eben viele Menschen, ich bin auch manchmal auf Hilfe angewiesen, klar. Und ja, sich so ein bisschen gegenseitig aufeinander achten, das finde ich schon sehr angenehm. Ist aber was völlig anderes als diese Neugierde so. Warum sitzt du denn im Rollstuhl?
Das war mein Gedanke noch, als du gesagt hast, dass du hier im Hotel bist. Wie suchst du denn Hotels aus?
Also ich mag sehr gerne verschiedene Hotels entdecken. Da bin ich aber vielleicht nicht ganz typisch. Aber ich mache es eigentlich ganz gerne. Ich bin oft sehr treu, was Ketten angeht. Weil die sind oft wie McDonald's, da sieht jeder eben gleich aus, jedes Zimmer gleich aus oder sehr ähnlich. Das hat halt für mich den Vorteil, dass ich in etwa abschätzen kann, was ich vorfinde. Und mittlerweile ist es mir sehr wichtig, dass ich das barrierefreie Hotelzimmer online buchen kann. Es gibt nämlich Hotelketten, die das haben, in ihrer App integriert. Und für mich ist das ein Zeichen von Service. Ein Hotel, das will, dass ich sie anrufe, nur weil ich Rollstuhlfahrerin bin, während andere in 10 Sekunden im Internet buchen können, hat schon irgendwie das Service-Level für Rollstuhlfahrer nach unten geschraubt. So sehe ich das. Deswegen buche ich, und das geht mittlerweile auch ganz gut, buche ich nur noch Hotels. Das ist schon mal mein Auswahlkriterium Nummer 1, die ich über die App oder online buchen kann und garantiert das barrierefreie Zimmer kriege. Also nicht sowas mit so einem extra Eingabefeld, ich hätte gerne ein barrierefreies Zimmer, das klappt nie, sondern wo ich wirklich in der App spezifisch auswählen kann, barrierefreies Zimmer und garantiert nach AGB, ich kriege das Zimmer. Alles andere, auf was anderes lasse ich mich nicht mehr ein. Und es geht mittlerweile, also es gibt 1, 2, 3 Ketten, die das mittlerweile anbieten und alle anderen ignoriere ich im Moment und die werden schon irgendwann nachziehen und wenn sie es dann verstanden haben, kann ich auch die wieder buchen. Aber das ist so ein Auswahlkriterium. Und dann hängt es ein bisschen so von meiner Stimmung ab, also ob ich ein Hotel wieder buche, was ich sowieso, also wenn ich auf Nummer sicher gehen will, wo ich sowieso weiß, dass ich da schon mal gut zurechtkam oder ob ich einfach etwas abenteuerlicher bin und irgendwie was Neues ausprobieren will. Und dann, wenn ich auf Geschäftsreise bin, bin ich halt ganz oft darauf angewiesen, dass meine Kunden oder wenn ich auf einer Pressereise bin zum Beispiel, dass sie vernünftige Hotels aussuchen. Muss aber sagen, das hat die letzten 20 Jahre echt super geklappt. Und ich habe viel Pressereisen gemacht. Ich war oft darauf angewiesen, dass die Reisestellen oder irgendwelche Reiseagenturen das vernünftig buchen. Also ich teile denen das natürlich schon mit und sage, barrierefreies Zimmer, und zwar richtig barrierefrei mit Griffen und berollbarer Dusche und nicht irgendwie was so Halbgares. Und bis jetzt, ich glaube, ein einziges Mal hat jemand ein nicht so tolles, also ein Zimmer, was eigentlich für mich nicht ging, wo ich auch abgereist bin, gebucht. Aber das ist eigentlich schon eine ganz gute Quote.
Du hast eben schon angefangen, so Eigenschaften aufzuzählen. Kannst du mal sagen, was ist denn ein barrierefreies Hotelzimmer?
Also das ist natürlich sehr individuell, was die Bedürfnisse sind. Aber also es gibt einen Standard in Deutschland, es gibt einen DIN-Standard wie ein barrierefreies, natürlich. Um fair zu sein, die Briten haben auch einen British Standard. Ja. Also es gibt einen Standard, wie eigentlich so ein Hotelzimmer auszusehen hat. Der wird halt manchmal eingehalten und manchmal nicht. Aber für mich also ist in erster Linie wichtig, dass ich halt Griffe habe im Bad, weil ich halt überhaupt nicht stehen kann und gehen kann. Das heißt, ich muss mich schon irgendwo festhalten, wenn ich jetzt mich irgendwie umsetzen muss. Und ich brauche eine Dusche, die irgendwie zugänglich ist. Also wenn da eine Duschwanne ist, wo ich reinsteige, ich kann halt nicht reinsteigen, ich sitze, dann geht es halt auch nicht. Aber das ist mittlerweile gar nicht mal mehr so schwer zu finden. Also das ist eigentlich, also zumindest in großen Städten, es ist, und ich bin ehrlich gesagt fast nur noch in großen Städten, es ist, oder in mittelgroßen, ist es eigentlich machbar. Und alle Hoteliers, die das bis jetzt nicht begriffen haben, haben halt auch ein Problem, weil es gibt eine riesige Gruppe von älteren Menschen, die vielleicht nicht Rollstuhlfahrer sind, aber die freuen sich auch über die Griffe im Bad. Nämlich, wenn sie wieder hochkommen müssen und wenn Stabilität beim Rasieren oder was auch immer, also das ist ja alles ganz, das ist ja nicht nur so, barrierefrei ist ja nicht nur für Rollstuhlfahrer. Und dann gibt es natürlich andere behinderte Menschen, die auf andere Dinge achten, also die für die andere Dinge wichtig sind. Ob der Fahrstuhl spricht zum Beispiel, also die Stockwerkanzeigen in einem Hotel, Ansagen, also ob die Anzeigen vorgelesen werden in einem Hotel. Also mein Freund ist blind zum Beispiel, der reist auch sehr viel und ist auch immer alleine unterwegs und der bucht sich, der weiß dann schon, ich gehe lieber in das andere Hotel, weil da spricht der Fahrstuhl. Also auf solche simplen Dinge kommt es da manchmal an, aber das macht genau den Unterschied.
Ich denke gerade darüber nach, weil ich sitze jetzt sozusagen in einem barrierefreien Zimmer und das sieht für mich aber einfach aus wie erstmal ein durchschnittliches Zimmer. Ich sehe noch irgendwie, ich glaube, einen Alarmknopf oder so, der ist am Bett. Ne?
Das ist ein Teil des deutschen Standards.
Das ist auch das, was ich immer am meisten in Behindertentoiletten wahrnehmen, also dass es immer irgendwie Alarmmöglichkeiten gibt, so eine Strippe zum Ziehen. Irgendwie.
Genau. Im Bad sieht man es halt, also im Bad siehst du, dass es ein barrierefreies, also weil es die Griffe gibt, es gibt diese Dusche, die ja komplett eben ist und die Tür ist größer. Ich denke auch, dass der Platz neben den Betten größer ist. Das hier übrigens ganz gut, weil man nämlich beide Seiten des Bettes anfahren kann und nicht nur eine. Ganz oft ist es so, dass die Seite zum Fenster so eng ist, dass man gar nicht drankommt. Also man kann schon richtig das ganze Zimmer nutzen. Es ist nicht das mega riesengroße Zimmer, aber es reicht. Also es ist in Ordnung von der Größe her und es ist ein Doppelzimmer. Es gibt irgendwie, in Deutschland gab es mal so eine ganze Zeit, wo immer nur Einzelzimmer barrierefrei waren, was irgendwie auch ein bisschen merkwürdig ist.
Das ist ja hart.
Ja,
das ist eine harte Aussage irgendwie, ja.
Also es gab irgendwie es gab wirklich so einen Trend und dann gibt es jetzt so einen neuen Hotelstandard, dass sie auch Doppelzimmer anbieten müssen, die barrierefrei sind und seitdem hat sich das wieder ein bisschen gebessert. Aber es gab wirklich Neubauten, die alle nur Einzelzimmer, also barrierefreie Einzelzimmer hatten, ganz komisch. Aber das ist jetzt auch besser. Und das weiß man dann halt auch. Ich weiß halt, dass bestimmte Hotels, wo ich war, ist das ein Einzelzimmer. Und dann weiß ich, wenn ich irgendwie mit meinem Freund zusammen verreise, dass wir das nicht buchen. Es hat sich schon einiges getan, so die letzten 15 Jahre. Es ist auch besser geworden, aber manchmal hat man dann doch schon, hat man schon komische Erlebnisse. Ja.
Können wir nochmal zurückgehen nach London? Mhm. Du hast, wenn ich es richtig lese, relativ früh, als du dort warst, dort eine Zeitung gegründet.
Genau.
Das ist ja auch was nicht jeder oder nicht jede macht. Erzähl doch mal, sie hieß German Link, oder?
Ja, The German Link.
Genau,
das war ein Arbeitstitel.
Ja, das ist natürlich wirklich witzig, dass du auch Link mit Nachname heißt.
Genau.
Da geben sich ja diverse Vorlagen.
Genau, in also England. Das war auch, also das war, ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, das war der ganze Marketingplan und das war total durchdacht. Es war nicht durchdacht, es war der Arbeitstitel, den wir nie geändert haben. Und der dann am Ende war meine Person, das war auch nie der Plan, total das Identifikationsmerkmal für die Zeitung innerhalb der deutschen Community sozusagen, was gut war, also was auch wirklich so ein bisschen so ein Marketinginstrument war. Die Leute haben sich schon sehr stark mit mir identifiziert und in dem Fall dann auch mit der Zeitung. Und ja, die Idee hatte ich, während ich bei der BBC gearbeitet habe. Ich bin immer mit dem Zug zur Arbeit gefahren, also mit so einem Vorortzug oder so eine ja, S-Bahn wahrscheinlich würde man sagen. Und da lagen ganz, ganz viele Community-Zeitungen frei in den Bahnhöfen. Also da gab es eine russische und italienisch und alle möglichen Sprachen. Und es gab keine deutsche Community-Zeitung, obwohl es eigentlich eine relativ große Community von oder halt Einwanderer, deutsche Einwanderer in Großbritannien gibt. Und dann habe ich so angefangen, so ein bisschen zu recherchieren. Warum gibt es keine deutsche Zeitung? Wie startet man überhaupt eine Zeitung? Das war halt wirklich genial, weil in London kann man halt, also gibt's für alles Kurse und du findest einfach alles. Und es gab sogar einen Kurs, wie gründe ich eine Zeitung? Immerhin war es damals schon, was war es, 2007? Also jetzt auch nicht gerade die Hochzeit der Zeitungsgründungsepoche. Dann habe ich wirklich so einen Kurs belegt, so 2 Tage, wie gründe ich eine Zeitung, wie finde ich einen Drucker, was ist wichtig, Grafikdesign und so weiter. Weil witzigerweise hatte ich zwar für alle möglichen Medien gearbeitet, aber noch nie für eine Zeitung. Also ich habe für eine Nachrichtenagentur gearbeitet, also ich wusste schon ungefähr, was Zeitungskunden natürlich wollen, aber dieses Zeitungsmachen habe ich nie gemacht. Und habe dann wirklich schon 2 Tagen gelernt, okay, so funktioniert eine Zeitung und so funktioniert ein Verlag und habe dann von der Pike auf mir ein Zeitungskonzept überlegt, habe dann eine ganz tolle Grafikerin in Berlin gefunden. Wir haben jahrelang remote gearbeitet, die Zeitung wurde in Berlin designt und gesetzt sozusagen und wurde in London gedruckt und es war also wirklich total gut und habe dann das einfach gemacht. Also ich habe, es war irre viel Arbeit, also es war, ich habe 5 Jahre lang mich wirklich tot gearbeitet, das war richtig, richtig viel für nicht so wahnsinnig viel Geld, aber es war mein Baby. Also ich habe diese Zeitungen entwickelt von der Pike auf, habe die dann entwickelt und ja, rausgegeben, fast 5 Jahre lang, und habe sie dann verkauft für ein Apfel und ein Ei, also ich bin da nicht reich geworden mit, weil ich nach 5 Jahren noch dachte, der meisten Spaß hatte ich in der Entwicklung des Projekts und wie man überhaupt sowas von der Pike auf machen kann. Und habe dann zeitgleich, also das war einer der Gründe, also eigentlich der Hauptgrund, warum ich die Zeitung dann auch wirklich hergegeben habe, war, ich habe so viele Anfragen von deutschen Medienhäusern bekommen, ob ich Berichterstattung aus London für sie machen kann und ob ich den und den und den Termin für sie wahrnehmen kann. Und es waren wirklich tolle Termine dabei. Und ich musste mal sagen, nee, tut mir leid, ich habe zu viel mit meiner eigenen Zeitung zu tun und kann ich nicht. Und fand das eigentlich immer sehr bedauerlich, dass ich auf diese gigantischen Events in London nicht als Journalistin gehen kann, sondern stattdessen halt, keine Ahnung, den Porträt über den deutschen Bäcker geschrieben habe. Und habe dann ja nach 5 Jahren, ja fast 5 Jahren, entschlossen, das reicht. Ich habe das Projekt gemacht, es möchte jemand anders weitermachen, der es dann irgendwann auch aufgegeben hat, aber egal. Aber ich war dann ganz froh, dass ich ein Angebot bekam, dass jemand die Zeitung übernehmen will und habe sie dann weitergegeben.
Also es war eine, nochmal um es zusammenzufassen, es war eine deutschsprachige Zeitung,
genau,
für die deutsche Community.
Genau, und also für die Österreicher und die Schweizer auch,
die dürfen die auch lesen. Genau, für die deutschsprachige Community, da hast du natürlich völlig recht. Wie oft ist sie erschienen?
Am Anfang monatlich, ich muss gerade mal überlegen, am Anfang monatlich und dann habe ich auf vierteljährlich umgestellt, weil es mir zu viel Arbeit wurde.
Und es ist eine kostenlose Zeitung
gewesen? Ja, war eine kostenlose Zeitung, die sich, das war interessant, das war auch überhaupt nicht so geplant. Ich habe gedacht, die Zeitung trägt sich ausschließlich über Werbung Ich habe dann aber total viele Abonnenten bekommen. Weil die Leute, also für Abo musste man halt zahlen. Und damit habe ich auch Gewinn gemacht mit den Abos. Aber die Leute wollten die Zeitung unterstützen. Also wie so ein bisschen Crowdfunding.
Schön, ja.
Ich habe die meisten Abonnenten gehabt an Stellen, wo die Zeitung auslag. Also ich habe immer gedacht, ich biete das Abo an, aber halt für Leute, die irgendwie in ländlichen Regionen oder was weiß ich was wohnen. Ich habe nie gedacht, dass die Leute abonnieren, um die Zeitung zu unterstützen. Aber so war das.
Das fühlt sich auch gut an, oder? So eine Unterstützung so aus der
Community? Ja, das war, also ich habe, das hat am Ende, hat das auch, also das hat auch wirklich Spaß gemacht, so das zu machen für so eine Gruppe an sehr diversen Menschen natürlich. Deutschsprachig kann natürlich alles sein. Aber ja, doch, das war gut. Und das Feedback war, also ich glaube, wir haben nie einen Beschwerdebrief oder irgendwas gekriegt. Ich habe echt eine Zeitung gemacht, die ich selber gelesen hätte. Also ich glaube, das war das Geheimrezept. Ich habe eine Zeitung für mich selber gemacht und habe dann wirklich festgestellt, dass das halt auch andere mögen. Und
du bist als Deutsche nach London, hast ein deutschsprachiges Magazin mit einer deutschen Grafikerin in Berlin gemacht. Mhm. Das klingt für mich so, als gibt es da sehr viel Potenzial für so kleine Reibungen, allein durch diese Mehrsprachigkeit und Deutsch-England. Waren da so irgendwie so, gab es da so Hürden, die sich da dadurch aufgebaut haben manchmal, mit denen du nicht gerechnet hast?
Nee, eigentlich gar nicht. Ja? Ich hatte eine super tolle Druckerei zum Beispiel, die waren super zuverlässig. Die saßen in Wales. Was Wales? Die sind ja irgendwann umgezogen, dann waren sie in England. Aber eine ganz kleine Druckerei, die machten eigentlich Studentenmagazine für die einzelnen Universitäten. Und ich habe mich damals mit dem Geschäftsführer getroffen, bin dann noch nach Wales gefahren, zwischen Weihnachten und Neujahr, werde ich nie vergessen. Und habe gesagt, ich mache jetzt eine Zeitung. Und der fand das auch irgendwie so, ja klar, macht jemand eine Zeitung. Also so, als wäre das irgendwie total das Normalste der Welt. Und habe gesagt, ich erwarte Qualität und ich will das und das und das, also total deutsch. Da war ich halt auch erst ein Jahr da. Und dann hat er gesagt, ja, ist in Ordnung, können wir liefern. Und hat er auch. Die haben wirklich 5 Jahre lang nicht einen Drucktermin versemmelt. Oder es war mal eine Zeitung, wo die Druckqualität nicht perfekt war. Aber es war kein Drama.
Wie hoch war denn die Auflage von der Zeitung?
10.000. Mhm.
Und wie sind die unter die Leute gekommen?
Oder sogar 20. Nee, 10.000. 10.000.
Sagen wir mal im unteren fünfstelligen Bereich.
Genau, ja. Genau. Ich habe alle möglichen Organisationen, Geschäfte, Bäckereien, die irgendeinen Deutschlandbezug hatten. Also es gibt deutsche Bäcker in London zum Beispiel, das war eine große Verteilstelle. Es gibt Bierhäuser.
Gehen denn Deutsche zu deutschen Bäckern?
Ja, ja. Die leben am deutschen
Brot Bäcker. Brot ist wichtig, ne? Mhm. Ja.
Deutsche Ärzte, in den Wartezimmern lag die Zeitung aus.
Also du bist nicht durch die Gegend getingelt und hast die...
Doch, ich bin durch die Gegend getingelt und habe die jeden Monat auch selber ausgeliefert.
Echt, ja.
Also mit anderen Leuten noch zusammen, wir hatten eine optimale Route, um ganz London abzudecken und der Rest, also es gab auch Verteilpunkte, die wurden per Post beliefert. Das war alles extrem ausgeklügelt und schwierig.
Toll, aber es klingt nach einer tollen Erfahrung so.
Ja. Also ich... Der Hintergrund war so ein bisschen, und ich möchte es auf gar keinen Fall arrogant klingen, aber wenn man mal für große Medienhäuser gearbeitet hat, wird man relativ schnell hoffentlich feststellen, selbst die BBC kocht nur mit Wasser. Hm. Und als ich das festgestellt habe, habe ich gedacht, ja, mit Wasser kochen kann ich auch. Das versuche ich jetzt einfach mal. Und habe es dann einfach mal gemacht. Also und man wird wirklich nicht dümmer aus so einer Erfahrung. Und ich möchte behaupten, ich kann auch ein bisschen jetzt was mitreden, was so Verlagswesen und was Zeitungswesen angeht. Auch wenn ich nur eine kleine Zeitung rausgegeben habe. Aber trotzdem ist Kochen eben alle nur mit Wasser. Ja, habe ich auch nur gemacht. Und es hat sicherlich auch ein bisschen was mit Fleiß zu tun und mit Mut sicherlich auch. Also alle haben, also die Menschen, die irgendwie gesagt haben, Christiane, es ist eine super Idee, im Jahr 2007, 2008 ist die erste Ausgabe erschienen. Also 2007 wurde sie konzipiert, dann im zweiten Halbjahr 2008 ist die erste Ausgabe erschienen. die Anzahl der Menschen, die zu mir gesagt haben, Christiane, ist eine super Idee, im Jahr 2008 eine Printzeitung rauszubringen, konnte man an einer halben Hand abzählen. Eine haben gesagt, total verrückt. Und ich habe gesagt, das probiere ich jetzt einfach. Ich habe da nichts zu verlieren. Also Geld, ja. Steckt ein bisschen mein Privatvermögen, also Vermögen, ein bisschen Geld drin. Aber ich wäre jetzt auch nicht verarmt, wenn es schief gegangen wäre. Ja, und habe das dann einfach mal gemacht. Und ich glaube sogar, die Zeitung könnte man weiter betreiben. Die Frage ist halt, wie viel Wert man auf eine Work-Life-Balance legt. Also es ist halt wahnsinnig aufwendig und man kann halt nicht eine Armada von Menschen einstellen. So viel Umsatz macht die dann auch nicht, aber das kann man durchaus machen.
Hier in Berlin scheint ja dann das Gegenstück diese Ex-Berliner zu sein. Kennst du das?
Nee,
das ist so ein, das liegt sehr viel in Cafés aus, so, glaube ich, das für English-Speaking-Experts sozusagen, das Berlin-Magazin.
Also es gibt auch einen riesigen Markt an Community-Zeitungen auf der ganzen Welt. Also ich habe dann, also auch deutschsprachige, aber für alle, also da ist schon ein Markt da, aber es ist halt ein Nischenmarkt. Aber eine Nische zu haben ist halt oft gar nicht so schlecht.
Es gibt ja, finde ich, so Sachen wie mal ein Café aufmachen, ja, ich finde,
genau.
Ein Buch schreiben oder eine Zeitung rausbringen, sind so Sachen, die man gerne mal gemacht hätte und du hast es Tatsache gemacht,
ja,
das finde ich ziemlich toll.
Das stimmt.
Das ist schon,
also ich hatte halt das Gefühl, ich habe wirklich so eine Nische entdeckt, die mir keiner besetzt hat und so war es eigentlich auch. Und die Deutschen sind ja ein kaufkräftiges Publikum. Also ich hatte den ersten Anzeigenkunden, den ich hatte, war ein britisches Unternehmen. Es war gar nicht ein deutsches, weil du mit dem Label Deutsch im Ausland halt auch wirklich erstmal eine gute Startposition hast, was die Deutschen, glaube ich, selber gar nicht so wahrnehmen. Der erste Kunde, den ich hatte, war eine Immobilienfirma.
Ich musste sehr lachen. Ich habe das Interview, glaube ich, gelesen, was so zum Start des Magazins du irgendwie gegeben hast.
Echt?
Ja,
ein Interview? Okay.
Ja, so auf jetzt.de oder irgendwie sowas.
Aha, okay.
Muss ja auch
ich mich schon mal gar nicht mehr
erinnern. Ja, 10, 11 Jahre her muss das ja sein. Und da war ein lustiger Abschluss. Was du denn jetzt eigentlich vermisst in London? Und
hast gesagt,
na, eigentlich nichts so richtig. Nie essen, alles super. Na doch, Döner. Ja,
ja.
Döner ist wirklich das, was du vermisst. Hat sich das gebessert in den letzten 10 Jahren?
Ja, es gibt jetzt, du wirst es nicht glauben, eine deutsche Dönerkette in Großbritannien. Die gehört einem Briten, aber sie haben in der Tat den Berliner Döner nach Großbritannien. Ist noch nicht so lange, seit vorletztem Jahr, glaube ich. Und die eröffnen einen Laden nach dem anderen. Und das ist richtig gut. Also das Döner-Thema ist jetzt durch.
Das heißt, jetzt bist du wunschlos glücklich dann eigentlich.
Ja, so, ja, doch schon, ja. Ja, also ich vermisse eigentlich nie, doch, ist mir am Samstagabend aufgefallen, Kiba vermisse ich, Kirsch-Bananensaft.
Ah.
Es gibt so gut wie keinen Bananensaft, sehr selten. Und Kirschsaft habe ich in den letzten 12 Jahren noch nie in Großbritannien gesehen.
Witzig, das sind manchmal so kleine Sachen, ne, an die man gar nicht denkt.
Genau.
Kirschsaft hätte ich jetzt, also Kirschsaft hätte ich für was total Alltägliches gehalten.
Ja.
Wachsenden Kirschen in England?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Eine gute Frage, oder?
Ja, ja. Vielleicht liegt es daran.
Ja. Ich meine, Bananen wahrscheinlich nicht, aber.
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, Kirschen, es ist nicht so ein beliebtes Obst. Also sieht man auch eher selten. Aber ja, also Kirsch-Bananensaft ist noch sowas, was mir fehlt. Also das kann man bestimmt irgendwo in irgendeinem super Spezialgeschäft auftreiben, aber es ist halt nichts, was du im Supermarkt mal so einfach mitnimmst oder kaufst.
Ich bin in meinem Leben noch nicht sehr oft weit gereist. Ich war, als ich ungefähr 18 war, bin ich mit meinem Vater mal nach Los Angeles geflogen. Hat er gearbeitet und hat mich einfach mitgenommen. Es war ganz toll und aufregend natürlich. Und da habe ich nach ein paar Tagen gemerkt, dass mir irgendwas fehlt. Und habe dann gemerkt, mir fehlt wirklich Brot. Also das war wirklich, das war ganz merkwürdig, weil ich eigentlich nicht dachte, dass mich sowas beschäftigt. Und das Lustige war, wir waren da bei der Deutschen Filmförderung zu Besuch.
Mhm.
Und bei der Deutschen Filmförderung stand auf dem Tisch ein Schwarzbrot.
Ja.
So, und deswegen, das passte sehr schön zu den Erzählungen auch in der Bäckerei und so.
Ja.
Also man ist halt dann, ja, vor allem ernährungsmäßig, schon einfach erstmal ein Gewohnheitstier natürlich und stellt das nicht so schnell
um. Also die Brotsituation hat sich mit den osteuropäischen Einwanderern erheblich gebessert, finde ich, so die letzten 10 Jahre. Also es gibt besseres Brot, immer mehr. Dann gibt es eine französische Bäckereikette, Paul, die gibt es, glaube ich, in Berlin mittlerweile auch. Die haben auch super Brot. Also Brot war vielleicht so vor 15 Jahren noch ein Thema in Großbritannien, aber mittlerweile habe ich kein Problem mehr, gutes Brot zu. Es ist halt, es ist teurer als in Deutschland, also weil es halt wirklich europäisches Brot ist und auch nicht, vielleicht immer noch nicht gerade Massenware. Also die Briten essen nach wie vor sehr viel Toast. Aber Brot, wenn ich Brot haben will, kann ich Brot haben an allen möglichen Ausführungen. Von Nussbrot, Sonnenblumenkernbrot und also das gibt's alles mittlerweile.
Bist du denn zur Teetrinkerin geworden?
Ja.
Ja?
Interessanterweise. Ich habe in Deutschland nie Tee getrunken und habe mich irgendwann mehr oder weniger angepasst. Aber jetzt mag ich's. Also ich habe in Deutschland nie viel Tee getrunken und dann gibt es aber wirklich ganz, ganz viele Situationen, wo man wirklich nur Tee angeboten bekommt in Großbritannien, so wie man hier halt ganz oft nur Kaffee angeboten bekommt, also halt Filterkaffee oder sowas irgendwelchen Situationen und habe dann angefangen Tee und ich trinke jetzt auch Tee mit Milch und mag es jetzt auch.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Was für Tee trinkst du denn jetzt? Ist es so Earl Grey oder diesen Breakfast-Tee? Oder
also ich mag Earl Grey sehr gerne. Ich mag schwarzen Tee immer noch nicht so gerne und wenn, dann halt mit Milch. Aber ich kann ihn jetzt trinken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, furchtbar. Und es war halt vorher so. Ich trinke total, ich habe gerade eine neue leckere Teesorte, die man allerdings nicht mit Tee, mit Milch trinkt, entdeckt, nämlich Rhabarber-Ingwer. Die trinke ich gerade. Und dann so Earl Grey mit Milch, Lemon Tea mag ich gerne und so.
Wie wirkt sich das denn da im Alltag aus? Also in Deutschland weiß ich, in jedem Büro steht eine Kaffeemaschine, meistens ein Vollautomat oder auch eine Espressomaschine, wenn sich was exklusiv ist. Ist das da, gibt es da auch denn so Equipment dafür? Also so ist das alltäglicher dort?
Ja, also ja. Würde ich schon sagen. Also Wasserkocher gibt es halt überall und eine Packung Milch steht eigentlich auch überall rum.
Aber das reicht dann auch so. Wasserkocher und Milch und es sind jetzt
und
nicht so
halt
fancy.
Tee.
Okay.
Nee, also interessanterweise, ich war auch überrascht, es gibt ganz wenig losen Tee. Also loser Tee hat sich in Großbritannien überhaupt nicht durchgesetzt. Also ja, gibt es auch sicher irgendwo. Aber es ist, ich glaube, loser Tee ist in Deutschland öfter da als in Großbritannien. Die haben wirklich so eine totale Teebeutelkultur. Allerdings unterdessen echt auch so nette, also richtig gute Teebeutel und dann ehrlich gesagt in so guter Qualität, dass es, glaube ich, schon gar keinen Unterschied mehr macht, ob man losen Tee hat oder diese richtig guten, großen, netzmäßigen Teebeutel und so.
Du hast in deinem Jahresrückblick, den fand ich sehr schön, ist auf deinem Blog, so eine ganz kurze Zusammenfassung,
ja.
Das mag ich ja, hast du so ein paar Punkte aufgeschrieben in deinem Jahr. Eigentlich lohnt sich schon allein der Post nur darüber zu sprechen, weil da ganz viele tolle Themen dabei sind. Eins ist mir besonders aufgefallen, du hast geschrieben, dass du dir vorgenommen hattest, für 2018 weniger zu lesen, weniger Bücher. Das hat mich sehr irritiert, weil du bist, glaube ich, der erste Mensch, die erste Person, die sagt, dass sie weniger lesen will. Und du hast 41 Bücher gelesen 2018, das sei ja nicht so viel. Und ich dachte so, oh mein Gott, gib mir doch ein paar ab. Also die Frage eher, also wie kommt man dazu zu sagen, es sind nur 41 geworden, ich bin aber ganz froh, weil ich wollte auch nicht so viel.
Ich habe halt in den Jahren davor, ich habe es jetzt nicht super duper überprüft, aber ich glaube, ich habe über 50 Bücher gelesen und das war mir zu viel, weil ich habe dann halt einfach gemerkt, dass ich nicht mehr, also dass ich mich nicht an die Einzelbücher nicht mehr erinnern kann und dann ist es ja irgendwie ein bisschen sinnlos, es zu lesen. Also ich glaube, ich bin eine sehr schnelle Leserin, was natürlich mit meinem Beruf auch zu tun hat, weil ich halt sehr viel lesen muss und halt auch sehr schnell aufnehmen muss. Nur im Beruf als Journalistin kann man Sachen auch zwischendurch wieder vergessen. Also wenn man sich, es ist ja oft so, dass man sich mit einem Thema befasst für einen gewissen Zeitraum und dann ist das aber irgendwann weg und dann muss man sich auch nicht mehr alle Details dazu merken. Also es geht ja sowieso nicht. Also ich bin gewohnt, mich schnell in Themen einzuarbeiten und die dann aber auch wieder zu vergessen, oder zumindest die Details um das Thema zu ver, wieder zu vergessen. Aber ich finde, wenn man privat liest, sollte man nicht so lesen wie im Beruf. Aber das habe ich eine ganze Weile gemacht. Und deswegen hatte ich mir vorgenommen, weniger zu lesen und dafür mir mehr zu merken und mehr über die Bücher nachzudenken. Das fand ich irgendwie wichtiger für 2018.
Also es geht schon um fiktionale Sachen, die du liest?
Nee, ich lese ganz viele Sachbücher.
Ah, okay.
Also ich habe, keine Ahnung, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich habe vielleicht ich habe vielleicht 5 oder 6 fiktionale Bücher gelesen 2018. Ich lese fast nur Sachbücher oder, zu bestimmten Themen. Also meine Freunde lachen schon immer über mich, immer wenn ich irgendwie sage, das ist interessant, da muss ich mich mal mit beschäftigen, dann sagen sie schon immer, siehst du wieder 3 Bücher darüber. Ja, und das ist auch wirklich so. Also wenn mich irgendwas beschäftigt oder wenn ich was nicht verstehe oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe eine Bildungslücke in dem Bereich, dann kaufe ich mir da erstmal ein Buch zu. Oder 2. Und ich lese schon sehr viel, aber wirklich ganz oft aus Fragestellungen heraus, die mich irgendwie beschäftigen oder
Was liest du denn gerade für ein Sachbuch?
Was lese ich gerade für ein Sachbuch? Ich lese ein altes Buch geschrieben von einer behinderten Frau über die Behindertenbewegung von vor 20, also das Buch ist alt, Ende der 90er. Ehrlich gesagt lese ich das gerade, um zu gucken, ob ich das jemandem empfehlen kann.
Da aber es ist trotzdem interessant. Vorher, ja? Okay.
Genau.
Ich hatte jetzt so gedacht, dass du so Fantasy liest. Weil,
oh Gott,
weil,
überhaupt nicht.
Ja, also bei 50 Büchern dachte ich so, du liest so eine Reihe nach der anderen durch irgendwie.
Nee. Gar nicht.
Mhm. Also du verschlingst Sachbücher, das habe ich auch.
Sachbücher oder so, oder Biografien oder, also Autobiografien lese ich eigentlich ganz gerne. Idealerweise von Personen, die noch leben, also die irgendwie einen aktuellen Bezug haben, lese ich sehr gerne.
Was sind denn so, kannst du so Lieblingsbücher zusammenfassen? Also weil du hast ja anscheinend sehr viel gelesen, aber gibt es so eine kleine Handvoll von Büchern, wo du sagst, so, das sind so wirklich die mich sehr geprägt haben?
Ja, die Autobiografie von Alison Lepper, die interessanterweise Britin ist. Das Buch habe ich auf Deutsch gelesen, aber da hatte ich noch überhaupt eigentlich fast null Bezug zu Großbritannien, die dann später, 2012, als Ganzkörperstatur auf dem Trafalgar Square stand. Und die ist eine behinderte Frau und mit sehr kurzen Armen und sehr kurzen Beinen. Also ja, de facto hat sie keine Beine und keine Arme. Und die ihre Autobiografie geschrieben hat. Und ich habe das Buch gelesen, ich schätze mal, da war ich 20, 21. Das hat mich zum Beispiel sehr geprägt. Da war auch diese, also das sehe ich heute, das habe ich damals nicht so gesehen, aber da war natürlich dieses britische Modell von sozialer Behinderung und dieses selbstbewusste Umgang mit das und das möchte ich und das möchte ich für mein Leben und um das zu erreichen, brauche ich die und die Bedingungen. Also das hat mich, das hat mich sicherlich sehr geprägt, das Buch. Also weil das so das erste Mal war, auch so von einer anderen behinderten Frau zu lesen, die eine andere Behinderung hat, aber ehrlich gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle, aber die wirklich geschafft hat, sich ihr Leben gegen widrigste Umstände selbstbestimmt aufzubauen und dann noch ein Kind bekommt und und dann fast noch das Kind weggenommen bekommt, weil ganz, ganz toll, das hat mich geprägt. Also das war sicher so einer der Bücher, wo ich sagen würde, ja, das hatte einen Einfluss.
Also du liest schon sehr viel in dem Themenbereich, ne?
Nee, oder? Nee? Zufall eigentlich.
Dann war das jetzt Zufall, dass das
hier bei mir alle möglichen. Ich habe gerade, ich glaube, ich habe jedes Buch zum Brexit gelesen.
Ja.
die Autobiografie von Gina Miller habe ich gerade gelesen. Gina Miller ist die Frau, die die Klage gegen die britische Regierung wegen den Brexit-Verhandlungen eingereicht hat und jetzt total so im Rampenlicht steht und eine Woman of Color ist und total rassistisch auch angefeindet wird. Also das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Das Buch, das war somit das beeindruckendste Buch, was ich 2018 gelesen habe, war die Autobiografie von Gina Miller, weil ich die eigentlich immer nur in Bezug auf Brexit wahrgenommen habe, aber zum Beispiel gar nicht wusste, dass sie ein behindertes Kind hat zum Beispiel, wusste ich nicht, bevor ich das Buch gelesen habe. Und sie sogar erklärt, dass dadurch, dass sie so daran gewöhnt war, für ihr behindertes Kind zu kämpfen, der Brexit für sie fast schon ein Klacks war, weil sie schon wusste, was es für Strukturen in der Gesellschaft gibt und dass man sich durchsetzen muss, also gerade auch als nicht weiße Frau sozusagen in einer weißen Gesellschaft. Und so. Also ich fand das sehr beeindruckend.
Das ist gut, dass du das Thema Brexit anschneidest, weil da wollte ich auch noch mit dir drüber reden, denn du beschäftigst dich ja sehr viel damit. Mhm. Du hast einen Podcast auch zum Thema, der irgendwie 4-5 Folgen, glaube ich,
genau.
hat.
Genau.
Ne? Ja. Du hast 2 Pässe, ja. im Deutschen, im Britischen.
Ja.
Und du hast jetzt bisher erzählt, dass du in London bist, dich da wohlfühlst und es klingt auch so, als du da auch nicht mehr weggehst. Zumindest.
Das ist jetzt die Frage.
Genau, jetzt geht's nicht los. Sehr schön, aha, das ist jetzt die Frage, okay.
Das ist jetzt die Frage, also das hängt jetzt sehr davon ab, wie sich das Land entwickelt, ob ich da weggehe oder nicht.
Okay.
Also ich werde nicht in einem Land leben, wo die Supermarktregale leer sind und wo man Essensmarken kaufen muss und wo die Armee Ausgangs, was habe ich gestern gelesen? Sie diskutieren Ausgangssperren verhängt. Also ich bin da nicht bekloppt, ich habe einen Pass, mit dem kann ich in 27 anderen Ländern leben, da setze ich mich nicht in so einen. Das werde ich nicht machen. Wenn sie sich besinnen und irgendwie das alles geordnet abläuft, es einen Austrittsvertrag gibt und keine Unruhen und die Supermarktregale weiterhin gefüllt sind und wir alle an unsere Medikamente kommen und dann ist das alles okay, aber ich werde nicht in Großbritannien bleiben, wenn da bürgerkriegsähnliche Zustände ausbrechen.
Mhm.
Ich glaube, das betrifft jeden, also jeder Europäer, der in Großbritannien lebt, also wenn er nicht gerade irgendwie Vogelstrauß-mäßig im Kopf im Sand steckt, das Brexit betrifft alle. Und ich bin jetzt noch in einer privilegierten Situation, dass ich einen britischen Pass habe, also eigentlich kann ich mich zumindest, was meine Rechte angeht, relativ zurücklehnen und kann sagen, ja, das ist auch mein Land und ihr könnt mich jetzt nicht mehr rausschmeißen, aber die Europäer betrifft das schon und in der letzten Podcast-Folge, also ich mache diesen Podcast, der ist Brexitland, ich mache den zusammen mit Charlotte und Charlotte ist Britin, lebt in Österreich und ist halt auf diese Weise auch vom Brexit betroffen, weil wir halt alle unter den gleichen Bedingungen leben, eben unter EU-Bedingungen im Ausland, im EU-Ausland leben und diese Bedingungen werden jetzt ja quasi aufgekündigt. Und Charlotte hat in der letzten Podcast-Folge was sehr Interessantes gesagt, was ich so total auch unterschreiben würde. Seit dem Brexit muss man sich wieder, also seit dem Referendum, muss man sich darüber im Klaren machen, was einem wichtig im Leben ist. Also unter welchen Bedingungen möchte man wo leben? Und wir haben jetzt noch dieses Privileg, dass wir uns das aussuchen können. Und bei Charlotte war es halt die Entscheidung, dass sie alles dafür tun wird, in Österreich bleiben zu können, weil sie sich dort wohlfühlt und dort gern weiterleben möchte. Und bei mir war es halt zu überlegen, okay, wo ist eigentlich meine rote Grenze? Also unter welchen Bedingungen lebe ich wo? Und ich habe ja vorhin gesagt, ich bin nach Großbritannien gegangen, um meine Lebensqualität zu verbessern. Also bleibe ich da nicht, wenn sich die verschlechtert und hinter dem Standard von Deutschland zurückfällt. Das werde ich nicht machen. Und ich weiß nicht, ob das so kommen wird, aber so Gedanken und Diskussionen gibt es im Moment bei den Europäern in Großbritannien, weil wir uns damit auseinandersetzen müssen. Also was akzeptiert man noch und was eben nicht? Oder auch, es gibt ja auch, die Deutschen sind jetzt nicht so wahnsinnig davon betroffen normalerweise, aber es gibt ja richtig Rassismus gegen Polen zum Beispiel. Also, oder Einwanderer aus anderen osteuropäischen Staaten. Und ich glaube, wenn ich aus diesen Ländern käme und das Gefühl hätte, ich könnte auf der Straße nicht mehr meine Muttersprache mit meinem Kind sprechen, dann würde ich mir auch überlegen, ob ich weiter in Großbritannien lebe oder nicht.
Musst du denn irgendwelche Merkel-Witze oder so über dich ergehen lassen als Deutsche?
Nee, kann ich mich. Witze, nee, gar nicht. Also, die, ehrlich gesagt, ist, glaube ich, der Respekt, den Angela Merkel im Ausland genießt, der ist in Deutschland total unterschätzt. Die ist hoch angesehen. Und Witze eigentlich gar nicht. Ich hatte ehrlich gesagt in den 12 Jahren, in denen ich da bin, noch nie eine ich hatte zwei blöde Situationen. Die erste möchte ich ehrlich gesagt nicht erzählen, weil die nicht nur mich betrifft, aber die zweite war mit einem Abgeordneten. Und zwar ging es darum, wir waren bei dem Abgeordneten unserer Gemeinde beziehungsweise meiner Nachbargemeinde in der Sprechstunde, um ihn dazu zu begeistern, syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Also Großbritannien hat ja im Vergleich zu Deutschland quasi keine syrischen Flüchtlinge aufgenommen oder ganz, ganz weniger. Wir sprechen da von vierstelligen Zahlen. Und wir waren quasi bei dem Abgeordneten, um ihn dafür zu begeistern und ja, Werbung dafür zu machen, doch, dass doch unsere Gemeinde wenigstens syrische Flüchtlinge aufnimmt, syrische Flüchtlingsfamilien. Und ich hatte, glaube ich, noch nicht einen Satz gesagt. Ich hatte Hallo oder was auch immer gesagt. Weil er war natürlich gebrieft, also der wird ja gebrieft von seinen Mitarbeitern, wer zu ihm in die Sprechstunde kommt. Und es ist ja nicht wahnsinnig schwer rauszufinden, wer ich bin im Internet. Und ich hatte noch nicht Hallo gesagt. Und er sagte zu mir, ich brauche mir gar nicht einbilden, dass er sowas macht wie Angela Merkel. Und irgendwie so einen total bescheuerten Kommentar und sich sehr, sehr abfällig über Angela Merkel geäußert. Und ich hatte plötzlich den Eindruck, ich war plötzlich in so einer Botschafterfunktion. Was habe ich bitte mit Angela Merkel zu tun? Wieso sagt er das zu mir? Es ging überhaupt nicht um Deutschland und ich war da als Bürgerin seiner Gemeinde. Und das war das einzige Mal, wo ich richtig politisch dachte, sag mal, wieso machen die mich? Also auch noch in so einer ganz komischen Art. Aber ich glaube, eigentlich waren es so Minderwertigkeitskomplexe. Der wollte so gleich auf Angriff gehen, um zu erklären, warum eigentlich Großbritannien so wenig Flüchtlinge aufgenommen hat. Hm. Das war eine ganz, ganz komische Situation. Und das war das einzige Mal, wo wirklich jemand direkt auf meine deutsche Staatsangehörigkeit gesprungen ist, weil ich was von ihm wollte, sozusagen. Und aber ansonsten war das nie ein Thema.
Zur Wahrnehmung von Angela Merkel im Ausland, ich habe letztens so einen Trailer gesehen, ich glaube aus Harvard oder so, wo sie als Speakerin eingeladen ist.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Der Trailer, meine Güte.
Ja, aber der könnte auch aus Großbritannien sein.
Ja, aber Knaller, ja. Also wo man mal merkt, wie sie genau, was du sagst, wie sie im Ausland wahrgenommen wird. Das ist so, du denkst, das ist so ein Marvel-Film irgendwie, der da so angekündigt wird.
Und ehrlich gesagt, ich habe sie ja auch schon mehrfach jetzt erlebt auf Pressekonferenzen in Großbritannien. Muss man so zu sagen, der Raum ist immer so, also die deutschen Journalisten sitzen dann auf der einen Seite und die britischen auf der anderen und ich sitze natürlich bei den Deutschen, weil das halt mein Job ist, weil ich für deutsche Medien berichte. Und ich habe immer das Gefühl, ich sitze auf der cooleren Seite, sozusagen. Sie hat so eine entwaffnende Bodenständigkeit.
Du meinst, weil da noch ein anderer Politiker dann dabei ist, jetzt verstehe ich, was du sagen willst.
Also da sind zwei Rednerpulte, auf dem einen steht Angela Merkel, an dem anderen steht dann irgendwer, der britische Außenminister oder was auch immer. Und ich hatte nicht eine einzige Pressekonferenz, die so war, egal wer ja gerade an der Regierung war in Großbritannien, wo ich nicht dachte, wir sind halt schon die Cooleren, ne? ohne die Politik von Angela Merkel bewerten zu wollen. Aber sie hat eine entwaffnende Bodenständigkeit auf diesem internationalen diplomatischen Parkett, die einen enormen Sympathiegewinn für ganz Deutschland ausmacht. Weil es hat irgendwie was Entwaffnendes. Dann kann sie Englisch, sie kann Russisch. Dann gab es Probleme mit dem Übersetzer einmal, da hat sie gesagt, kein Problem, ich brauche keine Übersetzung. Und Kamerun damals so, ich aber schon. Und so, also so Situationen halt. Und das fand ich, ich habe Angela Merkel so nie wahrgenommen, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Da habe ich, ja, okay. Aber seit ich im Ausland bin und merke, also und halt mitgekriegt habe, wie sie da auftritt, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und interessant. Und spannend. Dafür muss man nicht Fan ihrer Politik sein. Nee,
manchmal muss man halt von außen gucken. Ne?
Ja, genau. Also es war so ein total anderer Blick plötzlich. Und dann auch auf die britische Politik, wo ich irgendwie dachte, puh, wie hochnäsig kann man sich eigentlich geben, so als Gastgeber auf so einem diplomatischen Parkett.
Wir haben heute über unglaublich viele Themen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie du nach London gekommen bist, warum du da geblieben bist, unter anderem wegen der Toiletten zum Beispiel. Ja, ich finde, das ist ein tolles Beispiel. Also,
ja, ich sage es einfach direkt, weil das hat wirklich einen Einfluss auf mein Leben. Und, ja. das kann man vielleicht noch am besten nachvollziehen. Ja, wie stellt euch die Lebensqualität vor, wenn man nicht dann zur Toilette gehen kann, wenn man möchte?
Wie eine freundliche Beschwerde-E-Mail von dir dazu geführt hat, dass du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fluggesellschaften schulst und mit bei Planungen von Flughäfen hilfst. Über deine Zeitung haben wir gesprochen, antizyklisch Zeitung gründen, das wurde das neue Ding. Und über sich zu Hause fühlen und dann für mich überraschend, dass du dann möglich hältst, dann doch wieder England aufzugeben. Also dass irgendwo die rote Linie ist.
Ja, ich glaube, es hat auch wirklich damit zu tun, also Theresa May hat 2017, glaube ich, war es, in einer furchtbaren Rede beim Parteitag der Konservativen uns kosmopolitischen Einwanderer als Citizens of Nowhere bezeichnet. Und was eigentlich, glaube ich, ein bisschen als Beleidigung gedacht war, ist mittlerweile so ein Stolz, den manche so vor sich hertragen und sagen, ja, ich bin jetzt auch Citizen of Nowhere. Ein bisschen empfinde ich auch selber so. Also ich bin schon als Kind, meine Eltern sind sehr oft umgezogen und ich bin da zu Hause, wo sich mein Handy in mein Wi-Fi automatisch einloggt. Also das ist so ein bisschen meine Einstellung. Und ich hänge ganz wenig an Orten, also mehr so an den Bedingungen dort. Aber wenn die Bedingungen sich ändern, dann gehe ich auch wieder woanders hin. Also ich glaube, dadurch, dass ich schon als Kind sehr viel umgezogen bin, habe ich dieses Heimatgefühl, wie du wahrscheinlich hast, wenn du so lange in Berlin wohnst, habe ich gar nicht so stark. Und es ist mir auch gar nicht so wichtig eigentlich. Mir ist was für mich Heimat ausmacht, ist Sprache. Also wenn ich in London auf der Straße nicht mehr Deutsch sprechen könnte, mit deutschen Freunden, die ich dort habe, mit meinem Freund oder was auch immer, oder nicht mehr Deutsch telefonieren könnte, am Handy zum Beispiel, das wäre für mich okay. Das ist auch so eine rote Linie. Also wenn ich nicht mehr meine Kultur haben darf, die irgendwie zu mir gehört, und ich spreche gut Englisch, unterdessen ist nicht so, dass ich die Sprache nicht kann oder dass ich mich nicht anpassen will, sondern das gehört einfach zu mir. Das ist meine Muttersprache. Und ich arbeite halt natürlich auch mit der Sprache. Dann, das wäre sowas. Für mich sind die Bedingungen an einem Ort wichtig und natürlich, dass es da schön ist. Also London ist natürlich ist eine tolle Stadt und wirklich schön und ich habe da eine tolle Lebensumstände sozusagen. Aber wenn die Lebensumstände sich ändern, dann würde ich auch gehen.
Also es bleibt auf jeden Fall spannend bei dir. Es ist auf jeden Fall sehr empfohlen, zu gucken, was die nächsten Monate du berichtest. Ich habe immer noch ein abschließendes Thema am Ende. Ich würde gern wissen, was du zurzeit für Serien guckst. Und jetzt sag bitte nicht keine. Oh, du verziehst schon. Bist du keine Netflix-Guckerin oder wie die anderen Streaming-Plattformen alle
heißen?
Doch,
ich gucke Netflix, aber ich glaube nicht so oft wie...
Ja, klar, wenn man 50,
ja, ich 50 nicht Bücher so sagen,
liegt, naja, ja. Das Thema.
Ich hätte jetzt auch mein Tag hat nur 24 ja. Stunden.
Also ich glaube, als die Nicole Diekmann, die kennst du ja vielleicht, die Journalistin, ja, ne, klar, ist, ja. Vom ZDF, die hatte zum Beispiel erzählt, dass sie damals, als es auch noch nicht diesen Skandal gab, ich weiß nicht, ob sich das verändert hat, House of Cards geguckt.
Ja,
dass sie Schwierigkeit, glaube ich, hatte es zu gucken, weil sie ja selber Politikredakteurin ist und irgendwie war das für sie irgendwas Spannendes, hatte sie dazu gesagt. Und manchmal gibt es ja sowas, dass sie sich so beruflich so ein bisschen überschneidet.
Also ich habe auch House of Cards geguckt und ein Grund, vielleicht hat sie sogar was Ähnliches gesagt, ein Grund, warum ich aufgehört habe, House of Cards zu gucken oder warum ich es dann doch nicht mehr so interessant fand, war, dass die Realität, die dann plötzlich in Großbritannien herrschte, während die Serie lief, viel spannender war als die Serie. Ich habe ständig gedacht, geil, Netflix, da wären die ja nie drauf gekommen. Mhm. Das ging eigentlich relativ oft durch meinen Kopf und ich fand die Realität ehrlich gesagt spannender. Und dann, normalerweise guckt man ja Serien, um was noch Verrückteres oder irgendwie inspiriert zu werden. Aber die Realität war so ansprechend in Großbritannien, oder ist es immer noch eigentlich, dass House of Cards eigentlich einpacken kann.
Gibt es denn Serien, die sich mit Barrierefreiheit oder Behinderung auseinandersetzen, wo du sagen würdest, das fandst du gut, wie die das gemacht haben? Also, weil ich muss jetzt...
Darf ich mal was sehr Klischeehaftes
sagen? Ja, gerne.
Sehr lustig. Ich bin mit Anna aufgewachsen. Der ZDF-Vorweihnachtsserie in den 80er Jahren mit dem ersten Rollstuhlfahrer überhaupt, den ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Das war damals Patrick Bach. Das war eine Vorweihnachtsserie, wo eine Balletttänzerin einen Unfall hat, von einer Ladefläche von einem LKW fliegt, dann in eine Reha kommt und dort ihren Freund kennenlernt, einen querschnittgelähmten Rollstuhlfahrer. Die Serie war vielleicht kitschig und heute rückblickend sicherlich nicht mehr up to date. Aber überhaupt mal einen Rollstuhlfahrer in einer Serie zu haben, der dann auch noch eine Beziehung führt und Sex hat und Beziehungsdrama und was auch immer. Da gab es ja 1000 Stränge in der Serie. Das fand ich extrem genial. Und dann hatten sie ihm noch einen vernünftigen Rollstuhl verpasst. Also der fuhr nicht irgendwie die letzte Kiste, sondern der hatte einen ähnlichen Rollstuhl wie ich und so. Das war als Kind für mich sehr prägend.
Also so als Identifikationsfigur so ein bisschen. Ich überlege gerade, also Rollstuhlfahrer in Serien, mir fallen überhaupt nur Männer ein.
Ja, das ist fast nur Männer.
Marienhof, das war so eine Daily Soap.
Ja, habe ich geguckt.
Da gab es einen. Dann Lindenstraße, glaube ich, gibt es einen Rollstuhlfahrer.
Ja, Lindenstraße ist völlig an mir vorbeigegangen.
Wird da jetzt, glaube ich, auch irgendwie abgesetzt. Da gab es irgendwie gerade einen Skandal.
Ja.
Und ich frage mich dann immer, wie viele Menschen mit Behinderung gibt es eigentlich prozentual in der Gesellschaft und wie repräsentativ ist das eigentlich?
Null.
Null, ne?
Also, wenn... Also Anna war ja schon fortschrittlich, weil überhaupt mal ein behinderter Mensch vorkam. Aber dass der zum Beispiel, man hätte den ja auch von jemand Behinderten spielen lassen können. Patrick Bach war damals noch gar nicht so bekannt. Aber das wäre völlig, auf die Idee ist man gar nicht gekommen. Ist heute halt teilweise immer noch so. Und ganz oft haben irgendwelche Darstellungen von behinderten Menschen in Serien oder Filmen also eigentlich nichts damit zu tun.
Und also Klischees dann.
Und es ist eigentlich, Klischees oder es ist einfach unreal. Also es ist schlicht und einfach unrealistisch. Ich kann mir das auch gar nicht angucken, weil ich dann immer denke, also es ist entweder super schlecht gespielt, also es ist einfach eine total schlechte Schauspielleistung, weil auch der Regisseur vermutlich gar nicht weiß, was denn eine gute Schauspielleistung wäre, weil sie haben sich halt nicht beraten lassen. Ich weiß, dass man so nicht eine Rampe hochfährt, aber das weiß halt ich, weil ich weiß, wie es geht. Und es ist eigentlich schade, dass es so wenig Identifikationsfiguren in den Medien gibt für junge Leute, junge Frauen vor allen Dingen. Es gibt gut wie überhaupt keine behinderten Frauen, die nicht total klischeemäßig dargestellt werden, wenn sie überhaupt vorkommen. Also behinderte Männer werden vielleicht noch klischeemäßig dargestellt, behinderte Frauen kommen schon gar nicht mehr vor.
Es gab eine englischsprachige Krimiserie, die hieß irgendwie...
Silent Witness.
Weißt du, wieder auf? Ich kenne die nur auf Deutsch.
Die heißt auch Silent Witness auf Deutsch.
Ja, dann meine ich vielleicht eine andere.
Zumindest, wenn sie auf Vox läuft. Die läuft auf zwei Kanälen.
Ach, ist eine aktuelle Serie oder
ja.
Wie? Ah, nee, ich meine eine 80er irgendwie mit einem Cop und eine Staatsanwältin. Und sie war, glaube ich, gehörlos. Und die habe ich als Kind geguckt. Und das hat mich total fasziniert.
Ah,
und das fand
okay.
ich ganz toll, weil das war mal so was anderes irgendwie.
Also ich gucke Silent Witness.
Ja.
Das ist eine Serie, die ich wirklich gucke, aber die läuft halt im normalen Fernsehen, nicht Netflix. Die haben eine Rollstuhlfahrerin als Pathologin, die ist gespielt von Liz Carr. Liz Carr ist eine Freundin von mir, aber nicht nur deswegen. Die ist einfach eine total tolle Schauspielerin. Es wird so gut wie überhaupt nicht thematisiert, dass sie Rollstuhlfahrerin ist. Sie ist einfach, Rolle war auch nicht für eine Rollstuhlfahrerin geschrieben. Sie hat sich beim Casting auf die Rolle beworben, glaube ich, so ungefähr war das. Und dann haben sie die Rolle umgeschrieben und haben gesagt, ja, wieso soll die Pathologin können auch im Rollstuhl sitzen? Und ich glaube, das ist halt der richtige Weg. Man muss viel mehr Standardrollen, Personen, Ermittler, Ärzte, Wissenschaftler, was auch immer in den Serien einfach mit jemandem besetzen, der eine Behinderung hat. Und damit die Person zu einem behinderten Wissenschaftler machen, damit diese Normalisierung stattfindet. Aber
so auch im Alltag, ja.
Ja, ist, natürlich. Ne? Ich bin eine Journalistin und bin gleichzeitig Rollschuhfahrerin. Das ist eigentlich, das ist die Realität. Und ja, also das wäre so wichtig.
Das ist ein schöner Hinweis, also zu sagen, es sollten nicht Rollen darauf geschrieben werden, sondern das stellt sich dann einfach beim Casting raus.
Ja, ja, also diese Offenheit zu haben, dass sich auch ein behinderter Mensch auf so eine Rolle bewerben kann und zu sagen, ja, wieso ist eigentlich nicht unser, keine Ahnung, Laborant, Pathologin oder was auch immer, ja, warum sitzt sie eigentlich nicht im Rollstuhl oder warum, Politiker, jeder Politiker in House of Cards, der da irgendwie vorkommt, könnte theoretisch auch einen Autounfall gehabt haben. Also es ist ja total, und ist ja eine Realität so. Es gibt ja mittlerweile, Gott sei Dank, hat ja wirklich fast jedes Parlament zumindest ein oder zwei Abgeordnete, die behindert sind. Also die Realität ist ja eigentlich schon fast den Serien voraus. Es müsste jetzt halt aber mal wirklich abgebildet werden.
Schön, wenn die Fiktion nachzieht.
Ja. Ja. Und zwar realistisch nachzieht und nicht das, was halt im Moment gemacht hat, ist halt teilweise handwerklich auch schlecht. Die sind entweder nicht beraten, schlecht beraten oder es interessiert sie nicht. Und das ist halt einfach schade, weil das wird, finde ich, auch den Zuschauern nicht gerecht. Und zu den Zuschauern gehören halt auch 15% der Bevölkerung, die behindert ist. Also
dann haben wir jetzt doch ein gutes Serienthema gefunden. Also ja, das ist für so eine Hinweise bin ich sehr dankbar, weil ich finde das schön, mit solchen Blickweisen dann auch nochmal Serien zu gucken.
Ja.
Dann haben wir auch noch ein gutes Serienfinale. Ich danke dir sehr herzlich, dass es so kurzfristig geklappt hat und freue mich dann auch schon auf die nächste Folge und sag bis dann. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.